Wir sind verbunden mit Hamed Abbaspour aus Hamburg. Du forschst zu Critical Whiteness. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
Critical Whiteness ist ja Mitte der 80er Jahre in den USA entstanden und bezieht sich eigentlich auf antirassistische und postkoloniale Theorie, Tradition. Und hierbei geht es um die Identifikation und Analyse von Konstruktion weißer Identitäten bzw. des Weißseins. Und das Weißsein wird sozusagen kritisch betrachtet, in dem Sinne, dass man auch einen Dialog tritt mit weißen Menschen, um sie darauf hinzuweisen und dass eine Reflexion weißer Privilegien möglich ist und gleichzeitig auch eine Reflexion von Deprivilegierung oder Diskriminierung von Menschen mit Rassismuserfahrung. Man will sozusagen Menschen, die keine Rassismuserfahrung haben, dafür sensibilisieren oder Verständnis dafür schaffen, eine Empathie zu entwickeln für einen verantwortungsvollen und konstruktiven Umgang mit der eigenen Macht und der eigenen Privilegien der weißen Menschen sozusagen. Und hierbei ist weiß eine Konstruktion, eine politische und soziale Konstruktion. Also weiß muss nicht unbedingt mit der Farbe weiß zusammenhängen, sondern hat viel mit Privilegien des Weißseins zu tun. Und darauf möchte man eigentlich hinweisen mit diesem Format.
Um welche Privilegien geht es da konkret?
Ja, die Privilegien können natürlich sehr vielfältig sein und die sind immer auch von einem Subjekt, also von einem Menschen selbst zu bestimmen. Und das mache ich auch in meiner Arbeit. Deswegen, daher kommt ja auch die Reflexion, welche Privilegien habe ich überhaupt? Die können sehr vielfältig sein. Man kann zum Beispiel in einem Land geboren sein und gleichzeitig die Privilegien mitgenommen zu haben, ohne dass man ja von Geburt selbst nicht verantwortlich war. Menschen können ja auch bestimmte Vorfahren haben, bestimmte Geschichte haben, die dazu bringt, dass sie in einem Privilegienstatus sind. Und aber auch zum Beispiel, wie die Gesellschaft, wie die Medien mit einer bestimmten Geschichte, mit einer bestimmten Nation, mit einer bestimmten Religion umgehen. Das kann halt alles mit einer sehr wichtigen Rolle spielen. Und Menschen sind demnach entweder privilegiert oder nicht privilegiert. Zum Beispiel reagiert dann auch eine Gesellschaft unterschiedlich auf bestimmte Gegebenheiten, die Menschen mit sich bringen. Sei es Geschichte, sei es aber auch äußerliche Merkmale oder sei es Herkunft, reagieren Menschen anders. Das kann zum Beispiel bei der Wohnungssuche, aber auch bei der Jobsuche, aber auch bei bestimmten Kontakten mit Menschen, zum Beispiel ganz normal im Alltag, ne, wenn ich in meinen Bus einsteige oder wenn ich einkaufen gehe und wenn ich etwas von anderen Menschen auch möchte, oder wenn ich von ihnen etwas möchte, dann kann es halt unterschiedliche Reaktionen von ihnen auf mich einwirken und das ist manchmal mit Vorurteilen verbunden und mit Privilegien, die Menschen von sich aus haben, die sie aber nicht bewusst sind. Ne? Also zum Beispiel schwarze Haare ist was ganz anderes als blonde Haare in manchen Gesellschaften, aber auch weltweit gesehen und Bart bedeutet wieder, ne, wie Medien damit auch umgehen, bedeutet was ganz anderes. Schwarz sein bedeutet was ganz anderes als weiß sein. Das sind so äußerliche Merkmale, die man halt in der Geschichte und so weiter nicht sieht, aber man kann durch die äußerlichen Merkmale Menschen schon zuordnen zu einer bestimmten Kategorie, zu einer bestimmten Geschichte. Und so werden Differenzierungskategorien gebildet, sodass Menschen voneinander unterscheidbar gemacht werden. Genau da kommt es, dass Critical Whiteness eigentlich auch zu Rassismustheorien gehört und da auch so auch entstanden ist, um darauf hinzuweisen.
Wie kann eine kritische Reflexion der eigenen Privilegien aussehen?
Zuerst ist es halt natürlich sehr wichtig, dass ein politischer Wille existiert. Also der Mensch an sich oder eine Gesellschaft oder eine Institution, eine Organisation sollte bestenfalls auch sich bereit erklären, sich damit zu beschäftigen, weil es ja auch nicht so ganz einfach ist. Und eines der wichtigsten Sachen dafür ist, zu verstehen, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern Rassismus oder Critical Whiteness will auch auf Strukturen, hinweisen, die bestehen, die eine ganze Gesellschaft als Missstände mitbringt, dann kann die Reflexion erst anfangen, sozusagen, weil Reflexion kann nicht jeder mit sich machen. Das ist keine leichte Sache. Und im Grunde genommen kann zum Beispiel eine Reflexion dadurch entstehen, dass man verschiedene Differenzierungskategorien, also scheinbar Differenzierungskategorien, die die Gesellschaft mit sich gebracht hat, zum Beispiel dieses Schubladendenken, einfach mal aufzählt und sagt, in welchem Status befindest du dich gerade? Wie kannst du das mal reflektieren? Wo stehst du im Bereich Bildung, hast du Abitur oder hast du kein Abitur, hast du andere Schulabschlüsse oder sexuelle Orientierung, bist du hetero oder bist du homo oder bisexuell sozusagen, wo genau ist dein Wohnort, ist du in Westdeutschland oder ist in Ostdeutschland und so weiter, also Alter, bist du unter 45 oder über 45. Das kann halt verschiedene Differenzierungskategorien sein, aber auch Geschlecht ist zum Beispiel ganz wichtig bei Gender Equality zum Beispiel. Geschlechtergleichheit, männlich, weiblich, ne? Das ist was so in verschiedenen Lebensbereichen, ich sage dazu auch gerne Differenzierungskategorien, kann man man kann Menschen auf Differenzierungskategorien hinweisen und sagen, okay, wo stehst du und was wird in der Gesellschaft als Privileg gesehen. Ein Privileg heißt ja, ein Sonderrecht zu haben. Als Privileg gesehen oder als ein Vorteil gesehen. Wo wirst du bevorzugt und wo nicht? Und man kann auch natürlich die äußerlichen Merkmale nehmen. Und so entsteht eine gewisse Reflexion. Und es ist auch immer ganz gut, das mache ich zum Beispiel sehr oft auch in meinen Workshops oder in meinen Lehrformaten, dass Menschen mit Rassismuserfahrung dabei sind oder Menschen, die nicht weiß sind, man sagt auch People of Color zu denen, POCs, und wenn die dabei sind, dann können sie immer wieder aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt schwarz bin, zum Beispiel, und dann können sie sagen, diesen Blickwinkel habe ich ja gar nicht gesehen. Wie ist es, was ist passiert, als ich auf Wohnungssuche war? Da können sie dann erzählen, dann können sie halt vergleichen, sagen, das Problem habe ich ja noch nie gehabt. Oder wie ist das, wenn ich Amadullah heiße und wie ist das, wenn ich Christian heiße? Auch noch mit Nachnamen. Manche Nachnamen gibt es zwei und die kann man gar nicht mehr aussprechen. Und wie ist das, wenn ich einfach nur Christian Müller heiße oder Christian Schmidt und so weiter. So ungefähr ist das. Oder Anna mit Vornamen heiße. Das sind alles unterschiedliche Differenzierungskategorien, die zu Privilegien oder Deprivilegien führen können.
Ja, das sind Sachen, die erlebst du dann in deinen Workshops und bei deiner Arbeit. Ja, wie gehen die Leute damit um, mit diesen Erkenntnissen dann?
Das ist eine gute Frage. Ich mache natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Deswegen ist es ganz gut, immer auch andere POCs dabei zu haben, andere Menschen mit Rassismuserfahrung schon dabei zu haben, weil die können auch ihre Erfahrungen erzählen. Das heißt, ich bilde kleine Gruppen, wo Erfahrung ausgetauscht wird. Und natürlich ist es hierbei ganz wichtig, mit Menschen zu arbeiten, die auch wollen, die halt auch eine Veränderung wollen, bei sich selbst oder in der Gesellschaft oder in ihrer Organisation, in ihrer Institution, da wo sie sich halt alltäglich auch befinden, dass sie einfach einen Blickwinkel dafür bekommen und eine bestimmte Empathie dafür entwickeln. Wenn sie das wollen, dann können sie natürlich auch viel davon profitieren, einfach diesen Blickwinkel zu bekommen, weil Empathie ist ja etwas, was uns Menschen auch ausmacht. Und dadurch auch ihre Kommunikation viel, viel verbessern, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie mit Menschen sprechen, dass sie nicht unbedingt rassistische Wörter verwenden, die andere Menschen verletzen können. Oder rassistisches Denken, Fühlen und Handeln einfach, dass sie viel bewusster damit sind. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es auch bestimmte Menschen gibt, die das in Frage stellen. Zum Beispiel sagen auch, warum denn nicht Critical Blackness oder sowas? Oder warum nicht andersrum? Ne? Ich werde auch rassistisch behandelt. Und da fangen dann die Diskussionen an. Aber es ist auch gut, dennoch ist es ganz gut, weil genau die möchte ich ja auch erreichen. Diejenigen, die aufgeklärt sind und diejenigen, die sowieso ganz viel Empathie haben, da braucht man nicht so viel zu arbeiten. Die wissen auch von alleine schon so viel. Aber genau da, wo es halt, ne, wo Menschen sagen, oh, das trifft mich persönlich, da arbeite ich viel lieber mit.
Wo siehst du den meisten Handlungsbedarf heute in so diesen gesellschaftspolitischen Umständen?
Ich finde, wir sind erst am Anfang. Auch wenn dies sehr viel thematisiert wird, auch wenn Migration oder Integration sehr viel thematisiert wird, was ich manchmal auch sehr oberflächlich finde. Aber wir befinden uns erst am Anfang, weil Rassismus und Critical Whiteness, die betreffen ja auch eine ganze Geschichte der Menschheit und auf der anderen Seite auch ist es hochaktuell, aber nicht, weil Menschen rassistischer geworden sind, sondern weil diese Themen einfach viel mehr in Vorschein kommen und wir auch bewusster werden, dass es doch andere Perspektiven gibt, dass wir das nicht mehr als abwertend fühlen, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich gerade rassistisch behandelt, und man sagt so, Rassismus gibt's doch gar nicht mehr. Seit 1945 hat Stunde Null begangen und damit haben wir mit Rassismus aufgehört. Und dass man merkt so, okay, auch in einem demokratischen Land gibt es Feinheiten in einer Gesellschaft, die Menschen diskriminieren können, die Menschen ausschließen von bestimmten Ressourcen, von bestimmten Teilhabemöglichkeiten an Entscheidungen, was undemokratisch ist. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe der Gesellschaft. Und da befinden wir uns am Anfang, weil wir sehen, dass nicht nur Geschlechtergleichheit eine sehr wichtige Rolle spielt, zum Beispiel jetzt in Vorständen und so weiter, worüber wir diskutieren und diskutieren und diskutieren, oder sexuelle Gewalt zu Hause und so weiter, sondern es geht vor allem auch, wenn man jetzt zum Beispiel Organisationen anguckt, Institutionen anguckt, die sind viel zu weiß, ne? Die sind viel zu eintönig sozusagen, weil es hat noch nicht begonnen, dass Menschen tatsächlich auch wollen, dass eine Teilhabe, nicht nur Teilnahme, sondern Teilhabe entsteht. Dass Menschen alle gleich sind an Nutzung der Ressourcen, sei es finanziell, sei es zeitlich, sei es ein privilegierter Job sozusagen, dass wir alle gleich sind, und dieser Gedanke, der ist utopisch, aber noch nicht realisiert, und wir müssen viel mehr darüber diskutieren und viel mehr darüber reden, sodass es auch diese Perspektive eingenommen wird, dass Rassismus eben noch nicht aufgehört hat und immer wieder neu auftreten kann und auch Rassismus tötet. Also wir sehen auf weltweit, sehen wir, wie dramatisch das sein kann, dass eine Person zum Beispiel, was in Neuseeland passiert ist, 50 Menschen einfach ermordet hat. Und da sieht man, dass Rassismus töten kann. Nicht nur ein Mensch, sondern 50. Das ist ja schon eine große Masse. Und deswegen, das kann sehr dramatisch sein, und das ist sehr dringend, darüber auch zu sprechen, aber auch Menschen zu erreichen, die keinen Zugang dazu haben und es nicht wollen. Und dafür muss die Gesellschaft immer mehr Formate entwickeln, aus sich rausgehen und auch mal selbst reflektieren, wie können wir andere erreichen, was für Formate wählen wir. Wo sind unsere finanziellen Ressourcen? Warum sind wir immer mit den üblichen Verdächtigen unterwegs und so weiter? Also es hat gerade erst begonnen.
Ja, wie erreicht man die am besten? Die Leute, die vielleicht schon ein bisschen eingefahrenes Denken haben oder rassistische Ansätze in sich tragen?
Ja, das ist natürlich die Rätselfrage der Gesellschaft überhaupt. Ich bin ja auch sehr vielen Bildungswegen unterwegs, in bestimmten Netzwerken, und das ist eben die Frage, weil und viele kommen natürlich auf mich zu und sagen, hey, wie macht das eigentlich? Wie kann es denn sein, dass wie schaffst du das, dass die Hälfte deines Workshops, also wie kannst du es denn erreichen, wie kannst du diese Diversität erreichen? Das ist im Grunde genommen, hat es immer was mit demjenigen zu tun, der es auch macht. Deswegen versuchen auch viele Organisationen, jemanden einzustellen, der aus der POC-Szene kommt. Wenn man Stellenanzeigen anguckt und so weiter. Man will quasi eine Diversität im Unternehmen schaffen und stellt jemanden ein und beauftragt diese Person, das zu machen, diese Menschen zu erreichen, weil man weiß, dieser Mensch hat diese Netzwerke und so weiter. Was klein gedacht ist, weil im Grunde genommen muss die Organisation erstmal reflektieren, die Institution muss erstmal reflektieren, um die eigenen Strukturen zu sehen und zu sagen, okay, wie kommen wir denn, was tun wir, dass Menschen nicht von alleine zu uns kommen? Was ist unsere Öffentlichkeitsarbeit? Was ist unsere, also internen Strukturen und externen Strukturen? Und im Grunde genommen müsste man überall rassismuskritische Prozessgestaltung machen. Aber auch genauso mit anderen Diskriminierungsformaten, also genauso mit anderen Differenzierungskategorien könnte man das Gleiche tun in einer Organisation, so dass eine gewisse Sensibilität für Diskriminierung entsteht und dann guckt, wo möchte ich denn eigentlich hin und warum möchte ich diese Menschen erreichen. Das ist zum Beispiel für Menschen wichtig, die eine gewisse Diversität in Organisationen wollen. Aber wie ich jetzt die anderen erreiche, wo die nicht so eigentlich zugänglich sind für Rassismus und Critical Whiteness, das ist meistens ist das so, dass es Kurse sind, die sozusagen Pflichtprogramm für zum Beispiel Schulen sind, wo eine ganze Klasse hinkommt. Oder für Institutionen, die Blockunterricht anbieten. Weil wenn ich eine Veranstaltung gestalte und auch öffentlich, dass öffentlich einfach alle Menschen da hinkommen können, dann kommen sowieso immer diejenigen, die auch irgendwie sich damit beschäftigen wollen. Also zum Beispiel Menschen aus der rechtsradikalen Ecke oder die einfach sich gar nicht damit beschäftigen wollen, die würden niemals kommen. Dafür muss ich den Titel ganz anders wählen und die Beschreibung ganz anders wählen. Das ist eine gute Idee, aber eine der Ideen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Schulen gehe und sage, ich möchte mein Format hier anbieten, dann kommen natürlich auch Schüler, die Rassismuserfahrung gemacht haben und Schüler, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, auf der ganz anderen extremen Seite. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, ich kann dazu helfen, dass eine Klasse sich halt vom Kognitiven her, dass sich eine Klasse verändert.
Wie gehst du mit Leuten um, die knallharte rassistische Thesen in einem Workshop vertreten?
Ja, es gibt, meine Perspektive ist hier ja natürlich gefragt, auch in den ganzen Gesprächen. Ich habe natürlich auch meine eigene Perspektive und meine eigene Rassismuserfahrung auch und ist halt sehr wichtig, das auch mal zu betonen, weil meine Methode muss nicht gleichzeitig die beste Methode für alle sein, die im Bereich Bildung tätig sind. Ich denke, also ich habe mal erlebt, deswegen ist das vielleicht wichtig, ich habe mal erlebt, dass mit sehr viel Konfrontation da herangegangen wird, damit die Menschen, genau diese Zielgruppe halt das erfährt, wie es ist, mal ausgeschlossen zu werden. Ich kenne das, habe das auch mal gemacht, aber ich mache das auch manchmal am Anfang, wenn ein Seminar oder Workshop beginnt. Ich verhalte mich ganz anders zu Menschen, zum Beispiel, die in POCs, also People of Color sind, und ganz anders zu Weißen. Nochmal, Weiß und POC sind alles auch nochmal Konstrukte, hat nicht unbedingt mit Farbe zu tun, sondern vielmehr mit Privilegien oder Deprivilegien. Und ich verhalte mich ganz anders. Und auf einmal merken zum Beispiel weiße Menschen, dass ich sie ignoriere. dass ich mit denen gar nicht rede, dass ich ihre Namen nicht verstehe, dass sie mir ihren Namen buchstabieren müssen und dass ich irgendwann sage, kannst du mir das bitte aufschreiben? Ich habe noch nie den Namen gehört. Und dann merken sie, hey, warum macht er das? Ich heiße doch nur Anna. Und ich denke so, okay, jetzt kann jemand mal seinen Namen sagen und dann entsteht so, dann frage ich halt, wie oft hast du deinen Namen buchstabiert? Und dann sagt er immer. Oder die Person, ne, sagt, ich habe meinen Namen immer am Telefon buchstabiert. Und das sind so Erfahrungsaustausche, die gemacht werden, ich bin eher so auf der Seite, dass Erfahrungsaustausch zwischen Gruppen entstehen. Ich kann auch von mir erzählen, aber eigentlich bin ich der Moderator und bei Konflikten der Mediator, aber nicht unbedingt. Und wenn was gemacht werden muss, dann bin ich auch der Motivator, aber nicht unbedingt derjenige, der jetzt mit erhobenen Finger sagt, du und du bist ein Rassist oder sonst was, als schlimmstenfalls sowas sagen würde. Aber Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern.
Du bist auch in der Forschung tätig? Was?
Ja.
Was erforschst du da genau oder wie gehst du da vor? Wie sind deine Methoden?
Also Forschung hat ja viel, viel, viel mit Lesen und Formate entwickeln. Wie können Menschen miteinander halt umgehen? Wie kann eine Utopie gelebt werden, sozusagen? Wie können Räume geschaffen werden, dass Menschen aufeinander zukommen und dass sie ohne Schubladendenken miteinander umgehen? Also Schleier des Nichtwissens sozusagen. Also Formate wählen. Was sind gute Formate, in denen Menschen ohne Vorteile miteinander kommunizieren können? Das sind so für mich die Punkte. Auf der einen Seite Stigmatisierung von bestimmten Themen, von Migration ist die Mutter aller Probleme oder aller Herausforderungen. Das ist eine Stigmatisierung von Migration. Migration war immer ein Thema, ist immer ein Thema, wird auch immer ein Thema sein, weil Menschen einfach sich bewegen und ihren Lebensmittelpunkt einfach verändern. Und das muss auch gegeben sein, ist auch ein gutes Recht. Warum müssen denn nur wenige ein Privileg dafür haben und andere kein Privileg dafür haben, reisen zu können? Aus finanziellen, aber auch aus Visumgründen, also aus rechtlichen Gründen. Das sind so Punkte, die noch sehr weit, sehr, sehr viel geforscht, beziehungsweise sehr viel, wir müssen uns sehr viel darüber unterhalten. Das ist erstmal, dass Formate entwickeln, freie Räume entwickeln, in denen Utopie auch gelebt werden kann. Und Utopie gelebt werden ist nicht so einfach, weil Utopien können nur Menschen leben, die es auch wollen. Das heißt, vorher muss erstmal einige Bildungsformate, Bildungswege stattfinden, Lehrgänge müssen erstmal schon stattfinden, damit Menschen auch bereit sind, Utopien zu leben, damit sie sich auch bereit, damit sie auch Glaube daran haben, dass eine Utopie auch gelebt werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, global das alles zu sehen und man kann nicht sich mit Migration, Integration oder mit Rassismus beschäftigen, ohne die globalen Zusammenhänge zu sehen. Weil geflüchtete Menschen werden heute ja ganz, ganz abgesehen von ihrem Ursprung, alle in einen Topf reingetan. Aber selbst wenn man jetzt sagt, Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass, hat das immer mit Geflüchteten beziehungsweise mit Menschen, die eine bestimmte äußerliche Merkmale haben, zu tun. Aber selbst ein Mensch aus, ich sag mal, Frankreich oder aus Amerika, aus dem globalen Norden, kommt nicht unbedingt unter der Kategorie Ausländerfeindlichkeit, weil er wird nicht als Ausländer gesehen. Und das sind so die Punkte, die einfach die Rassismus sind und kein Ausländer. Fremdenfeindlichkeit ist ein falsches Konstrukt. Es trifft nur bestimmte Menschen, die eine bestimmte äußerliche Merkmale haben, aber nicht alle, die fremd sind. Und das sind sehr interessante Gesichtspunkte, die Teil dieser Diskussion in freien Räumen sein sollten, in denen Utopien gelebt werden.
Vielen Dank, Hamed, fürs Interview.
Ja, gerne.